Guten Morgen. Heute sind wir im Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Ein kurzer Abschnitt haben wir heute Morgen. Dafür ein bisschen holprig, aber ich denke, wir sind alle fit. Die Sonne hat uns heute Morgen rausgeklingelt und haben Energie gekriegt heute auch für dieses Wort Gottes für uns. Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir denn einen großen Hohepriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Das war Luther-Übersetzung. So, und jetzt machen wir es noch einmal auf für uns. Und zwar geht's heute Morgen um die Tatsachen. Das ist heute Morgen das Thema für mich. Ich möchte gerne mit Ihnen auf die Tatsachen schauen, Tatsachen schaffen, sich an Tatsachen erinnern. Und unser Text hier gibt uns 4 klare Tatsachen auf die Hand. Die erste Tatsache ist, wir haben einen Hohepriester. Also wir merken, diese Tatsache spricht in die Gemeinde hinein. Das müssen wir natürlich wissen am Anfang. Ne? Das sind nicht irgendwelche Tatsachen, die wir auf dem Marktplatz finden, sondern hier wird Gemeinde angesprochen. Menschen, die sich mit Gott befassen. Und hier wird gesagt, die Tatsache ist, wir haben einen hohen Priester. Nicht wir glauben, nicht wir warten, nicht wir werden irgendwann, sondern wir haben ihn jetzt hier heute. Wir haben einen hohen Priester. Das heißt, es ist eine Tatsache, dass wir jemanden bei uns haben im Leben, der Erlösung geschaffen hat, geschenkt hat, bewirkt hat, also Loslösung, Befreiung, Vergebung, einen, der Frieden mit Gott schenkt, das haben wir. Wir haben einen, der für uns auch vor Gott spricht, einen Fürsprecher. Das ist eine Tatsache, wird hier der Gemeinde gesagt, der kleinen Minderheit, der Christusleute, der Jesusleute, der Gläubigen. Kennt ihr eure Tatsache? Seid ihr euch dieser Tatsache bewusst, ihr habt diesen hohen Priester? Ihr wartet nicht auf ihn, ihr erinnert euch nicht an ihn, sondern ihr habt ihn mitten in eurer Gemeinschaft. Und das Zweite, was an Tatsache hier nochmal gestiftet und hingestellt wird, ist, dass wir es mit einem hohen Priester zu tun haben. Nicht einer, der etwas ermöglichen könnte, nicht einer, der etwa ein Stück Weg mitgeht, wie zum Beispiel der Hohepriester Aaron, der ermöglicht hat, den Zugang zu Gott zu schenken. Aber Jesus ist der Hohepriester, nämlich der große Hohepriester, der etwas vollbracht hat, was über alles hinausgeht, was ein Mensch jemals tun kann. Nämlich, er bringt die Ewigkeit Gottes in unser Leben. Das ist eine Tatsache. Das ist ein Fakt. Das ist das, was die Gemeinde gründet, was die Gemeinde zusammenhält, was die Gemeinde berechtigt in ihrem Dasein. Sie hat einen hohen Priester und dieser hohe Priester ist nicht irgendeiner, bei dem ich zur Beichte gehe, sondern einer, der mir die Ewigkeit ins Herz hineinlegt. Der mir die Tür in den Himmel geöffnet hat und die Gegenwart Gottes in mein Leben hinein hat kommen lassen. Und die dritte Tatsache, die uns hier genannt wird, ist, dass dieser hohe Priester, den wir haben, der hat alle Himmel durchschritten, so steht es da. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, sollen wir daran erinnert werden, dass dieser Hohepriester, dieser Gottessohn, der für uns als Gemeinde der Schlüssel zur Ewigkeit ist, dass er alle Welten durchgegangen ist. Die irdische Welt, die himmlische Welt, die sichtbare Welt, die unsichtbare Welt. Er hat alle Zwischenebenen zwischen Gott und Mensch durchschritten. Er ist in alle Welten der Geister, der Mächte, der Dämonen, ist er hindurchgegangen. Es gibt keine Welt, die vor ihm verschlossen bleibt. Er hat durch alle Welten hindurch grünes Licht, Durchgangsberechtigung. Keine Welt bleibt vor ihm verschlossen. Zwischen Gottes Thron und unserem Herzen macht er den Weg komplett frei. Das ist eine Tatsache für die Gemeinde, für die, die ihm Glauben schenken. Und die letzte Tatsache in unserem Text ist, dass wir als Gemeinde aufgefordert werden, diese Tatsachen festzuhalten und zu bekennen. Also wir haben ihn, wir warten nicht, wir erinnern uns nicht, sondern wir haben den Hohepriester. Dann ist das der Hohepriester, der die Ewigkeit Gottes in mein Herz hineingibt, der alle Welten durchschritten hat, vor dem nichts verborgen oder verschlossen ist. Nichts hat irgendeine Macht zurückhalten können. Er ist durch alles hindurchgegangen. Und wir als kleine Gemeinde dürfen daran festhalten, dürfen das bekennen. Und dieses Bekenntnis ist nicht irgendwie was Irdisches, rein Theologisches. Es ist kein Lehrsatz und kein Glaubensbekenntnis, das wir vor uns hinrattern, sondern es ist das, was die Essenz der Gemeinde ist. Und jetzt gucken wir mal rein, wo ist denn die Gemeinde? Es ist eine Minderheitengruppe in einer völlig säkularen Welt. Ein kleines Häufchen Elend, was sich da irgendwie findet, völlig überrollt vom Zeitgeist damals. Und diese kleine Gemeinde, die wird eben aufgerufen, festzuhalten und zu bekennen. Und das ist gar nicht einfach, wenn Geschwister verfolgt werden, wenn Wahrheiten als Unwahrheiten dargestellt werden. Gemeinde in einer säkularen Welt muss sich immer mit einer absolut neuen Realität abfinden. Ich möchte vier Realitäten nennen, die eben die Gemeinde in der säkularen Welt hat. Die erste Realität ist, dass Gemeinde in der säkularen Welt immer im Widerspruch und in der Verwirrung ist. Wir werden immer Widerspruch haben, wenn wir die Tatsachen, dass wir einen Hohepriester haben, dass wir einen haben, der alle Mächte, alle Räume durchschritten hat. Das wird immer Widerspruch finden und es wird immer in Verwirrung sein. Es gibt keine Überzeugung und keine Klarheit und keine Wahrheit, die wir aussprechen, die nicht auf Widerstand oder Verwirrung weist. Das ist ganz normal. Da werden Überzeugungen gegeneinander hingestellt. Da werden eigene Analysen als die Wahrheit präsentiert. Und so wird oft gerade die kleine zerstreute Glaubensgemeinschaft überrollt, irritiert, verunsichert und zum Schweigen gebracht. In einer säkularen Welt hat die kleine Gemeinde die Realität zu akzeptieren, dass sie Widerspruch und Verwirrung kennt, um sich herum hat und sich doch besser damit auch anfreundet. Am Wochenende waren wir in Karlsruhe, Tanja und ich, und haben da einige Vorträge gehört. Und da war eine Jüdin, die kam aus Tel Aviv, arbeitet dort für VW, ist Teammanagerin und sie hat gesagt, wir müssen uns nicht einig sein. Wir müssen nur akzeptieren, dass wir uns gegenseitig zuhören. Toll. Die Frau lebt, und es waren ja immer wieder die Fragen auch da, wie kommt man zurecht in einem Land, wo man nur Feinde um sich herum hat? Widerstand ist für diese Frau völlig normal. Das sagt VW in Deutschland. Ihr dürft nach dem 7. Oktober nicht mehr zurückgehen an euren Arbeitsplatz. Das ist eine Sicherheitsgefährdung. Die Landesregierung in Israel sagt, wenn ihr meint, ihr könnt zurückgehen an euren Arbeitsplatz, tut, was ihr in eurem Unternehmen als richtig empfindet. Da hat man Widerstand. Dem Arbeitgeber, dem Land, dem Team, der Arbeit, der eigenen Familie. Da gab es ja keine Familie, die nicht betroffen war vom 7. Oktober. Also noch das eigene Trauma verarbeiten. So viele verschiedene Widerstände, so viel Verwirrung. Und dann doch den Weg gehen, wo man weiß, die Tatsache gilt. Ich habe einen hohen Priester, der hat alles durchschritten. Und ich darf mich festhalten und ich darf bekennen. Das ist eine Kraft, die kleine Gemeinde haben kann. Also den Widerstand, den Widerspruch, die Verwirrung, die gehört zum Leben dazu. Das Zweite, was zur kleinen Gemeinde gehört, ist, dass sie es begrüßt und dass sie es akzeptiert, dass sie machtlos ist. Die Christen in einer säkularen Welt, die haben keinen großen Einfluss. Die sind nicht wichtig. Die meisten Menschen, die ohne Gott leben, die sind viel weiter in ihren Theorien und ihrem Denken und in ihrem Engagement und in ihrem, was sie mitbringen in die Gesellschaft hinein. Und manchmal sind es die Christen, die nur ein bisschen hinterherplappern oder die eben mitreden, damit sie auch noch jemand sind. Der Machtverlust in der Gesellschaft ist für die Gemeinde Gottes eine normale, eine Realität. Gemeinde hat wenig Einfluss. Und ja, die Gemeinde Gottes, und in dieser Zeit leben wir tatsächlich auch, die Gemeinde Gottes ist auf die Wohltätigkeit einer pluralistischen Gesellschaft angewiesen, weil wir Minderheit darstellen. Weil das, was wir glauben, exotisch ist. Wir glauben, dass Gott dem Menschen begegnen kann, dass Gott Sünden vergeben kann, dass ein Leben im Glauben an Gott retten kann. Das ist nicht das, was diese Welt glaubt. Das ist genau das, was uns zur Minderheit macht. Und wir brauchen das Wohlwollen einer Gesellschaft, damit wir sein dürfen als Gemeinde. Ja, wir haben Machtverlust. Und das ist nicht schlimm. Und was die säkulare Welt auch der Gemeinde an Realität entgegenhält, ist, dass wir uns ganz neu fragen dürfen und müssen, was ist eigentlich meine Identität? Wer bin ich eigentlich? Lasse ich mich mit der Mehrheit treiben? Bin ich einfach nur still und lebe für mich ganz privat? Oder finde ich für mich und für meinen Glauben eine Sprache? Woran wird man denn die Gemeinde Jesu erkennen in einer säkularen Gesellschaft? In der Art, wie sie miteinander spricht. In der Art, wie sie auf andere zugeht. In der Art, wie sie miteinander Gemeinschaft lebt. Die Identität ist die Glaubensgemeinschaft. Ist das Wir, das durch den Glauben entsteht im Austausch. Und was auch eine kleine Gemeinde in einer säkularen Welt prägt und was ihre Realität ist, ist die Art und Weise, wie sie ihre Spiritualität lebt. Es gibt nichts Schlimmeres als leeres, frommes Gerede. Was heißt eigentlich zu glauben in einer völlig säkularisierten Welt? Was heißt das denn? Das heißt, ich darf doch benennen und ich darf trauern und ich darf klagen darüber, dass das, was wir glauben, in dieser Welt wenig geteilt werden darf. Dass wir mit Menschen im Gespräch sind, für Menschen beten, mit Menschen reden und doch immer wieder diesen Widerstand erleben, immer wieder merken, wir kommen nicht durch, immer wieder auf Ablehnung stoßen. Dieser Schmerz, das darf doch vor Gott ausgedrückt werden, ganz persönlich. Wir dürfen, und dafür wird ja auch eingeladen in der Vorosterzeit vor allem, wir dürfen bekennen, wir dürfen aussprechen in der Gemeinde, wie wir doch als Christen Ungerechtigkeit erleben, eben weil wir auf Werte uns beziehen, die vielleicht für den Otto-Normalverbraucher völlig irrelevant oder floskelhaft oder nur Märchen sind. Also wir merken, diese kleine Gemeinde, die einer völlig säkularisierten Welt lebt, die kann in 0, nichts überschwemmt werden durch Passivität von uns. Durch Empören von uns, dass wir uns trotzig einer Welt entgegenstellen. Durch nicht wissen, wie wir überhaupt in dieser Welt unterwegs sein wollen. Und dann merken wir, dieser Text im Hebräerbrief, der macht der kleinen Gemeinde jetzt sehr, sehr viel Mut. Der Text sagt, liebe kleine Gemeinde, du bist nicht allein. Das ist das, was im Vers 15 und 16 nochmal ganz klar herauskommt. Du bist nicht allein. Er, der hohe Priester, er, der alle Himmel durchschritten hat, er ist bei dir und ihm geht es und ging es, wie es dir geht. Dieser hohe Priester, dem alle Macht gegeben ist, der kennt alles, wo du selbst durchgehst. Ja, er hat sehr viel Widerspruch und sehr viel Verwirrung gegen sich erlebt. Ja, er hat Machtverlust für sich in Kauf genommen. Er hat sich selbst aus der Macht herausgenommen und hat sich erniedrigt bis zum Tod. Ja, er hat eine Identität gelebt, die ihn zum Angriff, die ihn angreiflich hat werden lassen, die ihm dann auch vorgehalten und die ihn zur Verurteilung geführt hat. Und ja, er hat eine Spiritualität für sich gehabt, wo die Welt sich dran geärgert hat. Ja, er kann mitleiden mit seiner kleinen Gemeinde. Er ist durch all das auch hindurchgegangen. Das heißt, wir haben doch jemand als Gemeinde an der Seite, der wie wir in der heutigen Zeit, damals, wie er auf der Erde war, all das auch erlebt hat. Und das, was der Herr Autor hier noch schreibt, ist, ihn, der alles mit durchgelebt hat, darfst du beanspruchen. Du darfst auf ihn zugehen. Du darfst mit ihm in Gemeinschaft sein. Wir dürfen frei hinzutreten, heißt es hier, zum Thron der Gnade. Er, der alle Himmel durchschritten hat, er sagt nicht, geh jetzt in deine Gebetskammer, geh in eine Gebetsformel. Er sagt nicht, benutze einen besonderen Gebetsstil, sondern er sagt, komm zum Thronsaal, komm zum Thron der Gnade. Dort ist Platz für dich. Jesus macht uns diesen Thronsaal bei Gott zugänglich. Er macht die Wege frei, die Türen auf. Und an diesem Thronsaal finden wir Gnade und Barmherzigkeit. An diesem Thron, da findet eine Erlösung, eine Entlastung für uns statt. An diesem Thron, da wird unser Herz neu erfüllt, unsere Herzensnot gehört, Gott wendet sich uns zu. Und an diesem Thron, da sagt Gott, ich helfe dir zu meiner Zeit und das ist die richtige Zeit. Da haben wir doch ein ganz kleines Paketchen für uns gekriegt als kleine Gemeinde. Einmal uns zu erinnern an die Tatsachen. Wer sind wir? Wem gehören wir? Trösten wir uns nur damit oder ist die Tatsache, dass wir diesen hohen Priester, diesen Gottessohn, dass wir an ihn glauben dürfen, dass wir ihn haben dürfen, ist das eine Realität für uns? Oder vertrösten wir uns mit ihm auf irgendeine Zukunft? Oder pflegen wir mit ihm eine kleine Erinnerung? Es ist die aktive Interaktion mit ihm, die seine Kraft in uns spürbar mächtig macht. Und es ist dieses aktive Interagieren mit ihm, das uns hilft, als Minderheit in einer völlig säkularisierten Welt diese Kraft weiter leben zu können. Und daraus ergibt sich dann wirklich diese Ermutigung für uns. Die Ermutigung, dass wir spüren und erfahren, er ist tatsächlich dabei. Er ist tatsächlich derjenige, der mir mein Herz füllt. Er ist derjenige, der mein Timing im Leben übernimmt. Ich merke tatsächlich, dass dieser Thronsaal nicht einfach nur eine Ecke ist, in der ich mich philosophisch oder theologisch reinstecke und sage, ja, so ist es nun mal. Ich muss halt abwarten und aushalten. Der liebe Gott weiß schon, was er tut. Sondern wir dürfen aktiv erleben und spüren, dieser Gottessohn, der ist mit mir in dieser Welt unterwegs. Gewöhnen wir uns dran. Wir haben den Widerspruch. Wir sind nicht die Mächtigen in der Gesellschaft. Wir brauchen eine klare Identität, wem wir gehören. Und wir brauchen eine lebendige Spiritualität und nicht einfach nur ein Weitertrescheln von irgendwelchen religiösen Sprüchen. Die Lebendigkeit in uns drin ist die Beziehung zum Sohn Gottes. Ich möchte gerne noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir Jesus Christus kennenlernen dürfen, dadurch, dass wir im Glauben uns an dich wenden. Wir dürfen hinhören und zuhören und dürfen annehmen, was du durch deinen Geist in unser Leben hineinsprichst. Und ja, es sind Worte der Wahrheit und es sind Tatsachen, die für unser Leben gelten. Und schenk du, dass es in uns drin Wurzel schlägt und Leben findet. Dass du unser Leben bist in unserem Alltag. Bei den Umständen, in denen wir sind. Werde du uns da immer wieder bewusst und groß und erlebbar. Amen.